Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht hat der eine oder andere irgendwelche Gedanken, irgendwas dabei. Und ich hoffe, dass ihr mit neuen Gedanken motiviert hier nachher die Kirche wieder verlasst. Daniel, vielen Dank für die Einleitung. Wir haben uns gar nicht so genau abgesprochen, aber das passt ziemlich gut, was du erzählt hast, zu dem, was ich sagen möchte. Es geht um Psalm 25 und zwar nur die ersten 5 Verse, weil der ist so lang und ich bin dann nach 5 hängen geblieben oder nach 6 und gesagt, das reicht schon, da steckt so viele drinne und da möchte ich euch mit hineinnehmen. 3 Blickwinkel. Der erste Blick geht zu mir nach innen und ich denke, die meisten kennen noch solche Geräte. Die sind heute viel kleiner geworden und flacher, machen vielleicht manchmal bessere Bilder. Das ist eine ganz normale Analogkamera und da konnte man oder kann man verschiedene Objektive draufsetzen. Und ich habe verschiedene Objektive zu Hause, habe mir manche gekauft und eins ist dieser Trümmer hier, das ist ein Zoom. Das kann 5-fach die Sachen näher dran holen, aber hat auch eine Besonderheit, es hat ein Makro. Das heißt, da kannst du auf 2 Zentimeter an die Blüte rangehen und die Biene, die drauf sitzt und Nektar saugt, da kannst du ein Foto von machen und das ist scharf. Also zumindest in der Mitte, außen wird es schon ein bisschen schwierig, aber es ist ein Makro. Und den ersten Blick, den ich mit euch tun möchte, das ist der Blick ins Detail, in das Innere. Und zwar von David, der diesen Psalm 25 gedichtet, geschrieben, sich ausgedacht hat. Und David, glaube ich, offenbart da ganz am Anfang eine Herzenshaltung. Da heißt es, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Nach dir sehnt sich meine Seele. Ich denke, das braucht Zeit und das braucht Raum. Das geht nicht so nebenher, weder für Daniel, wenn er irgendwo auf dem Thron saß oder irgendwo Diskussionen oder sonst was hatte. Und das geht für uns auch nicht, wenn wir gerade Auto fahren oder die Kinder Trubel haben oder was auch immer. Ich glaube, das geht nur, wenn ich Raum und Zeit mir dafür nehme. Das heißt, irgendwo, wo es still ist, wo meine Gedanken nicht ständig um irgendwas kreisen. Da geht's um Herzensfragen und ich glaube, unser Herz ist nicht multitaskingfähig. Da muss ich mich konzentrieren und bei der Sache sein. Wenn ich abgelenkt bin, glaube ich, wird es zumindest schwierig. Und wenn man diesen Text dann weiterliest, dann merkt man, für David scheint das eine Routine gewesen zu sein. Irgendwas, was er jeden Tag in seinen Tagesablauf eingebracht hat. Es wird jetzt nicht berichtet, ob das morgens früh ist oder nachmittags oder abends, bevor er schlafen ging. Aber für ihn ist es zur Gewohnheit geworden, Gottes Nähe zu suchen. Das versuche ich auch schon seit mehreren Jahren, mal ging es besser, mal schlechter, mir zur Gewohnheit zu machen, morgens, meistens bei einer Tasse Kaffee, zur Ruhe zu kommen und mein Denken und Fühlen auf Gott auszurichten. Ich möchte, dass meine Seele von Gott berührt wird. Und manchmal passiert das. Leider nicht immer, aber manchmal passiert das. Und dann kommt so eine Ruhe und ein Frieden ins Herz, von dem ich jetzt einfach mal so fromm sagen würde, den die Welt nicht geben kann. Und darauf vertraue ich immer wieder, auch wenn es nicht jeden Tag klappt, aber es ist immer eine gute Zeit. Und dann erlebe ich Momente des Friedens, des Angenommenseins, der Ruhe, bevor der Alltag beginnt, bevor das Normale beginnt. Und das ist für mich eine ganz wertvolle Zeit, ein Stück Lebensqualität. Und ich glaube, dass David genau davon spricht, wenn er seine Seele zu Gott erhebt, dass er darauf vertraut, ihm, den Schöpfer des Himmels und der Erde, zu begegnen. Und gleichzeitig sind diese Zeiten umkämpft, weil sich schnell anderes in den Kopf drängt. Irgendwas, was noch zu tun ist, was ich vergessen habe oder was auch immer. Ich denke, das kennt ihr auch. Und das sind Sachen, die uns davon ablenken, zur Ruhe zu kommen, unserer Seele Raum zu geben, Gott zu begegnen. Und dann ist unser Vertrauen zu ihm gefordert. Weil wenn ich es nicht schaffe, er könnte es. Aber ich muss es ihm zutrauen. Und wenn Gott redet, dann kommen Dinge zutage oder Ruhe, die kann man selber nicht machen. Und wenn David darauf vertraut, dann sollten wir das auftun. Denn wenn er es täglich gemacht hat, ich weiß nicht, wann er es aufgeschrieben hat, dann sind das gute Erfahrungen, die wir genauso machen können. Und das Besondere daran ist, damit nehmen wir Einfluss auf unsere Seele oder das, was wir unserer Seele zumuten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das selber auch beeinflussen können. Wenn du morgens aufstehst, was ist dein erster Gedanke? Was geht dir als erstes durch den Kopf? Überlegst du schon, wie ist der Ablauf heute? Was muss ich tun? Was kommt als nächstes? Oder bist du übernächtigt, weil vielleicht deine Kinder dich wachgehalten haben oder wegen Sorgen und Ängsten und würdest am liebsten wieder ins Bett gehen? Oder freust du dich auf den Tag, weil die Sonne scheint und vielleicht irgendeine Überraschung bereithält? Schenkst du dir selber am frühen Morgen Zeit, deine Seele zu erheben? Gesegnet bist du, wenn du das schaffst. Und es gibt einen zweiten Blick, den habe ich genannt, der Blick in den Alltag. Das ist so die normale Sichtweite. Und das, was ich hier drauf habe, das kleine Teil, das ist ein sogenanntes Normalobjektiv, 50 mm Brennweite. Und das ist das, was unsere Augen haben. Also wir können nicht zoomen. Wir können zwar näher rangehen und sonst hier, aber wir können nicht sagen, ich hole jetzt mal die Waltraud, sitzt da vorne, ich gucke mir jetzt mal ihre Brille an und zoome das her. Das geht nicht. Mit diesem großen Zoom ging das sogar, aber mit den Augen geht das nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das ist der normale Blick, den wir haben. Und David schreibt da im zweiten Teil von Vers 2, lass mich nicht in Schanden enden, lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Da merkt man so ein bisschen, was in dem los ist. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der hat irgendwie Stress. Und den hat er scheinbar öfters. In der Bibel ist ja relativ viel von David geschrieben. Das heißt, wir wissen, dass er innere und äußere politische Feinde hatte. Also zum Beispiel Saul, dem er ja praktisch den Thron, oder der Saul musste ihm den Thron übergeben. Er hatte aber auch Kriege gegen die Philister, Ammoniter. Also das ist eine ganze Latte in den Versen, in den Chroniken kann man das nachlesen, auch im Psalm, also Unmengen. Der hatte Feinde deutlich mehr als wir. Aber es ist ja nicht so, dass wir keine haben. Wir leben seit circa 2 Jahren in der Situation, die eigentlich von Ängsten geprägt ist. Angst davor, an Covid-19 zu erkranken. Angst vor den Folgen einer Impfung vielleicht, Angst vor den Folgen ohne Impfung, Angst vor Spaltung in der Gesellschaft, dass ein Riss durchgeht, dass ich mit denen mich nicht mehr unterhalten kann oder dass es schwierig ist, dass da eine Spannung ist. Und letztlich ist auch noch Angst vor einem Krieg in der Ukraine, der auf uns Einfluss hat. Ist ja nicht so, und hast du vorhin erwähnt, dass das gar nichts mit uns zu tun hat. Doch, das hat was mit zu tun, ist es weit weg. Aber hier kommt dann doch was an. Und den Rest, den du so erlebst, kannst du selber ergänzen. Und das sind Dinge, die auf unseren alltäglichen Sorgen, an die wir uns eigentlich schon gewöhnt haben, nochmal oben drauf kommen. Das heißt, ich glaube, wir haben ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Und das Ganze ist ein schleichender Prozess, der sich auf unsere Seele legt. Das merken wir manchmal gar nicht. Und ich glaube, dass diese Ängste und Sorgen genauso Feinde sein können oder sind, wie Menschen, die von außen kommen und mich bedrohen, so wie es der David oft erlebt hat. Und damit hat David auch zu kämpfen. In Vers 3 heißt es, ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, mit welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Dieses da, ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt, das klingt für mich so ein bisschen wie eine Durchhalteparole an sich selber. Sich selbst Mut zu sprechen. David scheint von seiner eigenen Standfestigkeit nicht absolut überzeugt zu sein. Wie auch. Und ich glaube, das ist weder verwerflich noch irgendwie schlimm, sondern das ist normal, wenn es einem schlecht geht. Das sind Erfahrungen, die er gemacht hat und gleichzeitig vielleicht auch die, dass ein geschriebenes Wort, ein gesprochenes Wort eine andere Wirkung entfaltet als das, was ich im Kopf habe. Alles, was ich höre, kann ich mir selber denken, aber wenn es ausgesprochen ist, wenn ich es lese, dann ist das nochmal etwas anderes. Sonst wird es auch keinen Sinn machen, wenn wir einander Mut zu sprechen, uns gegenseitig aufmuntern. Könntest du dir ja selber denken, nein, kannst du nicht, das ist etwas anderes. Und es ist aber auch wahr, dass kein Mensch seinen Ängsten wehrlos ausgeliefert ist. Denn die Angst, die kommt zwar von außen, aber entsteht eigentlich hier drinnen. Kannst du Angst anfassen? Kannst du Angst sehen? Nein, kannst du nicht. Das entsteht hier drinnen und kommt in dein Herz. Das heißt, ich habe auch Einfluss darauf. Und ich glaube, dass das Maß an Gottvertrauen, das wir haben, direkt etwas damit zu tun hat, wie viel Angst und Sorgen ich mit mir herumtrage. Das hört sich erstmal einfach an, ist aber nicht so einfach zu beherrschen, stimmt aber trotzdem. Ich sehe da zum Beispiel auch für uns als Stadtmission eine Aufgabe. In diesen letzten 2 Jahren alles, was da so passiert ist, was wir gehört haben, dass wir einander Mut machen, füreinander da sind, das ist praktizierte Nächstenliebe. Wo kann ich Worte der Hoffnung sagen? Der Zuversicht, statt über Fragen zu diskutieren, wo es nur um richtig oder falsch geht. Das hilft oft nicht weiter. Ich weiß, wovon ich rede. Wie wäre es, und das sage ich mir selber zuallererst, wenn ich statt meiner theologischen Kenntnisse, die ich mir angeeignet, gelesen, sonst was habe und darauf hinweise, und doch nach Paulus ist das alles Stückwerk, stattdessen mehr zuhöre. Stattdessen mehr Nachfrage. Das würde vielleicht meiner Seele und auch der Seele des Gegenüber gut tun. Und ich glaube, das trifft auf euch ganz genauso oder so ähnlich auch zu. Wir müssen nicht immer Recht haben. Und die Bibel sagt auch nie, dass wir als Christen immer Recht haben müssen oder ein Recht auf Recht haben. Haben wir nicht. Schon Goethe lässt in seinem Faust diesen Mephistopheles sagen, es irrt der Mensch, solange er strebt. Wer von uns wüsste das nicht selber aus eigener Erfahrung? Aber zum Glück ist das nicht das Ende unserer Möglichkeiten. Denn es gibt noch einen dritten Blick, den Blick in die Weite, den Blick, den ich mit diesem Zoom habe. Wie gesagt, ich könnte Waltrauds Brille hier ganz scharf sehen, wenn ich es auf der Kamera hätte. Und denke, dass sowas Ähnliches steht in den Versen 4 und 5 im Psalm 25. Da schreibt David, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. In dem, was wir wahrnehmen können, was in der Ferne ist, haben wir nur beschränkt Einfluss. Es gibt ein kleines Büchlein, das vielleicht viele von euch zumindest vom Namen her noch kennen. Das heißt Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Und der schreibt, und der ist bestimmt schon oft zitiert worden, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wir können unsere Seele nicht sehen, wir können sie nicht mal anfassen. Sie ist unsichtbar, aber sie ist zu erfühlen. Ich denke, auch David war sich seiner Grenzen bewusst, wahrscheinlich noch viel, viel deutlicher als wir. weil er ja als Herrscher ständig irgendwelche Entscheidungen treffen musste, deren Auswirkungen er überhaupt nicht überblicken konnte. Und die Bibel ist da sich recht nüchtern und schreibt auch so manches auf, was so richtig bei David in die Hose gegangen ist. Das war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, da ist manches daneben gegangen. Und genauso wie für David stellt sich für uns die Frage, wenn ich was zu entscheiden habe, was ist richtig, was nicht, was führt zu einem guten Ziel? Auch wir überblicken längst nicht alles, über das wir entscheiden müssen. Aber wir haben einen Vater im Himmel, der bereit ist, uns zu führen und zu leiten, wenn wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Ich war vor einigen Wochen auf Skitour. Also Skitour heißt, du hast Skier an den Füßen und läufst aber den Berg rauf, weil da so Fälle drunter sind, dass man nicht zurückrutscht. Macht sehr viel Spaß, ist sehr anstrengend. Und das habe ich in Schladming gemacht, am Tauernhof, also da, wo diese Jacke hier ist. Und da haben wir immer einen Bergführer oder jede Gruppe hat einen Bergführer dabei, der sich auskennt. Und es ist auch gut so, weil du läufst da nicht die Piste rauf oder auch nicht neben der Piste, sondern du läufst in irgendwelchem Gelände, das dir gar nicht bekannt ist. Das heißt, du würdest dich verlaufen. Und der Bergführer geht vorher, er spurt, weil er weiß, wo kannst du lang und wo solltest du besser nicht lang. Der weiß auch, auf welchen Gipfel kannst du heute gehen und es ist keine Lawinengefahr. Und wenn du dann oben bist und den Blick hast, dann könntest du ja sagen, jetzt brauche ich keinen Bergführer mehr. Ja, überhaupt nicht, weil du kannst nicht denselben Weg wieder runtergehen, wie du raufgegangen bist. Das geht oft gar nicht, weil es zu steil ist, zu eng oder was auch immer. Das heißt, du musst eine andere Route wählen. Ja, wenn du dich nicht auskennst, wohl dem, der einen Bergführer, so wie wir hatte, der vorausfährt und sagt, bis dahin fahren wir und dann gucke ich neu und schätze immer wieder ab und dann kannst du das Gelände wieder runterfahren. Ich denke, so ein Bergführer kann überlebenswichtig sein. Und in geistlichen Fragen will Gott unser Bergführer sein, deiner und meiner. Er kennt sich aus, auch im schwierigsten Gelände. Er weiß immer Bescheid und hat den Überblick. Unsere Herausforderung ist es, diesen Bergführer nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist wie bei der Skitour. Wenn der mal weg ist und du weißt nicht, wo es lang geht, dann ist schon so mancher ungünstig gefahren, sag ich mal. Alle sind runtergekommen, aber das war schon mal zu früh losgefahren. Beim letzten Mal war es so, tatsächlich, da hat der Bergführer einen zur Seite genommen und klein gemacht. Er sagt, das geht gar nicht, dass du vorfährst. Du fährst hinterher. Und so dürfen wir Gott auch als Bergführer nutzen. Wir gehen hinterher, weil er uns den Weg zeigen will, aber wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Das ist unser Job. Und damit sind wir bei Punkt 1. Meine Seele sucht Gott, den Herrn. Wenn ich das jeden Morgen mache, dann geht ein Kreislauf los. Und der kann zur Routine werden, zu einer guten Routine. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Wie wäre es, nur ein Vorschlag, Beispiel, wenn du dir die Bibel nimmst, diese Verse abschreibst, einzeln oder zusammen, irgendwo aufhängst, wo du es morgen bei einem Tee, bei einem Kaffee lesen kannst und versuchst, still zu werden, deiner Seele Raum zu geben, Gott zu begegnen. Was könnte sich vielleicht klären? Worüber könntest du Ruhe finden? Welcher spontane Gedanke kommt dir, von dem du denkst, ja, das mache ich jetzt? Das kannst du jeden Tag neu entscheiden, ob du das willst oder nicht. Aber das gilt natürlich auch, Jesus liebt dich und mich unabhängig von dem, was uns gelingt und was wir machen oder auch nicht machen. Und wie wir unseren Tag gestalten, das können wir entscheiden. Aber die Liebe Gottes bleibt trotzdem immer und überall und zu jeder Zeit. Das gilt uns. Gott sei Dank dafür. Ich bete noch. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du kein ferner Gott bist, sondern uns ganz nahe kommst. Dass du zu unserer Seele reden möchtest, dass du uns begegnen möchtest, dass wir fühlen können, du bist da, dass wir Weisung empfangen können und dass du es gut mit uns meinst. Und ich bitte dich, dass du uns daran immer wieder erinnerst, dass es wichtig ist, dir zu folgen, weil du den Weg kennst, auch in schwierigen Zeiten. Und darüber loben und preisen wir dich, weil du ein großer Gott bist, ein himmlischer Vater und ein Führer. In Jesu Namen. Amen.